Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zurück bei Jew is Important. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie Israel nach dem Sechstagekrieg Staatlichkeit vertiefte, während Arafat aus Niederlagen politisches Kapital schlug und Terror international als Widerstand inszenierte. Wir knüpfen heute genau dort an, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Israel hatte nach dem Sechstagekrieg gezeigt, dass es bereit wäre zu verhandeln. Die arabische Staatenwelt antwortete mit den drei Neins von Khartoum und Arafat verstand sehr schnell, dass er aus diesem Scheitern politisches Kapital schlagen konnte. Die meisten Menschen kennen bis heute nur die Bilder. Arafat mit Olivenzweig und Pistole vor der UN. Was sie nicht kennen, ist der Weg zu diesem Moment. Und genau den schauen wir uns jetzt an. Bevor wir in die internationale Ebene gehen, müssen wir aber die Grundlagen verstehen. Auch meine erste Frage. Wie hat Arafat die PLO nach innen organisiert? Wie hat er aus einer zersplitterten Bewegung eine Struktur geformt, die seinem Willen folgt?
Die innere Struktur der PLO war von Beginn an von einer Härte geprägt, die viele im Westen nie wahrgenommen haben. Arafat wusste, dass eine Bewegung ohne funktionierende staatliche Institutionen nur dann bestehen kann, wenn Loyalität nicht freiwillig ist, sondern erzeugt wird. Am Anfang bestand die PLO aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gruppierungen, marxistische Kader, arabische Nationalisten, islamistische Strömungen, lokale Milizen, Fraktionen, die direkt von Syrien oder Irak beeinflusst wurden. Diese Vielfalt war für Arafat kein Ausdruck politischer Breite, sondern eine Bedrohung seiner eigenen Macht. Und weil er das wusste, ging er früh und konsequent gegen interne Konkurrenz vor. Menschen, die seine Autorität in Frage stellten, verschwanden. Andere wurden politisch entmachtet oder in unbedeutende Rollen gedrängt. Gruppen, die fremden Regierungen näher standen als der PLO selbst, wurden schrittweise isoliert, bis sie praktisch keine Rolle mehr spielten. Arafat setzte damit ein ganz klares Zeichen. Widerspruch bedeutete nicht Diskussion. Er bedeutete Machtverlust, oft auch Lebensgefahr. Er schuf eine Organisation, die nicht durch demokratische Verfahren, sondern durch persönliche Loyalität zusammengehalten wurde. Gleichzeitig baute er ein Netz finanzieller Abhängigkeiten auf. Die PLO wurde nicht durch Mitgliedsbeiträge getragen, sondern durch erhebliche Mittel aus arabischen Staaten, später auch aus der Sowjetunion, und durch eigene Aktivitäten, die eher mafiösen Strukturen ähnelten als politischen Institutionen. Das Entscheidende war, das Geld floss nie an die Organisation als Ganzes. Es floss an Arafat und von ihm weiter an diejenigen, die er abhängig halten wollte. Wer loyal war, wurde belohnt. Wer sich querstellte, verlor seine Ressourcen. So entstand ein System, das weniger einer nationalen Befreiungsbewegung ähnelte und mehr einem persönlichen Machtapparat. Und wie in jedem solchen System spielte Gewalt auch nach innen eine zentrale Rolle. Viele Palästinenser starben nicht durch die Hand Israels, sondern durch interne Abrechnungen innerhalb der PLO. Die Botschaft war unmissverständlich. Feinde außerhalb sind gefährlich, aber Feinde innerhalb sind tödlich. Dieses interne Klima prägte die PLO stärker als jede außenpolitische Entwicklung.
Du hast eben erwähnt, dass die PLO intern Strukturen entwickelte, die eher an mafiöse Netzwerke erinnern als an eine politische Organisation. Das kennen wir ja nicht nur von Terrorgruppen oder klassischen Mafiasystemen, sondern auch aus ganz normalen Gesellschaften, selbst dort, wo man es nicht erwartet. Kannst du ein aktuelles Beispiel aus Deutschland nennen, das zeigt, wie solche intransparenten, loyalitätsgetriebenen Netzwerke funktionieren, ohne dass wir gleich von Gewalt oder Extremismus sprechen?
Am ehesten lässt es sich mit politischen Korruptionsnetzwerken vergleichen, die wir auch in Deutschland kennen. Nicht militärisch, nicht gewalttätig, aber strukturell ähnlich. Ein Beispiel wäre der Cum-Ex-Komplex. Ein Geflecht aus einzelnen Akteuren, die sich gegenseitig schützen, Informationen bündeln, Gelder verschieben und gemeinsam davon profitieren, während nach außen der Anschein einer normalen Institution besteht. Natürlich ist das nicht eins zu eins mit der PLO vergleichbar, aber der Mechanismus ist ähnlich. Es entsteht ein System, in dem Loyalität wichtiger ist als Transparenz, in dem Gelder bewusst in intransparente Kanäle fließen und in dem diejenigen, die am engsten verbunden sind, am meisten profitieren. Dieser Vergleich hilft, weil er zeigt, worum es bei Arafat wirklich ging. Weniger um staatlichen Aufbau und mehr um die Kontrolle von Ressourcen und Loyalitäten.
Schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie gerne die PLO im Westen als politische Organisation dargestellt wird. Aber wie passt diese interne Struktur eigentlich zu den arabischen Staaten? Sie behaupteten ja immer, sie würden im Namen der Palästinenser sprechen.
Gerade hier zeigt sich die Diskrepanz zwischen Erzählung und Realität. Die arabische Staatenwelt war zu keinem Zeitpunkt an einem palästinensischen Staat interessiert. Die Palästinenser waren für sie ein geopolitisches Druckmittel, nicht ein politisches Anliegen. Jordanien ist ein extremes Beispiel. Als die PLO versuchte, Einfluss auf das Königreich zu nehmen, reagierte König Hussein mit brutaler Gewalt. Im schwarzen September des Jahres 1970 starben tausende Palästinenser und die arabische Welt schwieg. Nicht aus Scham, sondern aus Kalkül. Ein starkes, selbstbestimmtes palästinensisches Gebilde hätte ihre eigenen Regime destabilisiert. Ein ewiger Konflikt hingegen garantierte Einfluss. Auch Syrien verfolgte eigene Interessen. Hafez al-Assad sah die PLO nicht als Bewegung eines Volkes, sondern als Werkzeug, um Druck auf Israel und Jordanien auszuüben. Die Beziehungen zwischen Arafat und Syrien waren von Anfang an von Feindschaft geprägt. Syrische Kräfte töteten und folterten PLO-Mitglieder, lange bevor der Westen überhaupt begann, sich für Arafat zu interessieren. Es ist eine bittere Wahrheit. Die arabischen Staaten liebten das Konzept Palästina, aber sie kümmerten sich wenig um Palästinenser. Sie brauchten eine moralische Bühne, keinen souveränen Nachbarn.
Das erklärt einiges. Bevor wir weitermachen, nur ein kurzer Hinweis. In den 70er Jahren ereignete sich auch das Massaker bei den Olympischen Spielen in München. Dazu wird es eine eigene Folge geben. Es gibt aktuell eine Netflix-Dokumentation, die ich mir ansehen und in diesem Zusammenhang einordnen möchte. Also zurück zu unserer Linie. Wie gelang Arafat eigentlich der Sprung von einem klar erkennbaren Terrorführer zu einer politischen Figur, die man plötzlich auf internationalen Bühnen empfing? Und wer hat diesen Wandel möglich gemacht?
Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass dieser Wandel nicht zufällig war. Arafat traf auf ein Europa, das nach dem Ende des Kolonialzeitalters moralisch neu verortet werden wollte. Er bot genau das Narrativ, das in dieser Zeit gesucht wurde: die Geschichte einer vermeintlich unterdrückten Bewegung, die gegen einen starken, westlich verorteten Staat kämpft. In linken Milieus, an Universitäten und in der Studentenbewegung fiel dieses Bild auf vorbereiteten Boden. Die Stimmung war antikolonial, antiimperialistisch und die PLO wurde zur Projektionsfläche. Der entscheidende Schritt folgte dann auf internationaler Ebene. Nach dem Massaker von München hätte Arafat eigentlich geächtet werden müssen. Stattdessen lud die UN ihn 1974 in die Generalversammlung ein. Sein Auftritt mit Olive und Pistole wurde weltweit gefeiert. Die Welt nahm die Geste wahr und überhörte die Drohung. Von diesem Moment an galt er nicht mehr nur als Terrorführer, sondern als politischer Vertreter eines Volkes, dessen Stimme man hören wollte. Dieser Schritt mündete schließlich im Friedensnobelpreis 1994. Doch auch dieser Preis war weniger eine Auszeichnung und mehr ein Signal. Man verlieh ihn ihm nicht für tatsächlichen Frieden, sondern in der Hoffnung, er möge sich eines Tages ändern. Seine Grundstrategie blieb jedoch unverändert: Israel delegitimieren, Israel isolieren, Israel schwächen, nur diplomatisch verpackt.
Das war ein schwerer Abschnitt, aber ein notwendiger. Und bevor wir weitergehen, möchte ich dich, der gerade zuhört, etwas fragen. Wenn du diese Mechanismen betrachtest und sie mit dem aktuellen Diskurs vergleichst, hast du das Gefühl, dass diese Muster wirklich hinter uns liegen? Oder begegnen sie uns heute einfach in neuer Form, mit neuen Worten und alten Absichten? Kommen wir nun zu einem Punkt, der für viele bis heute rätselhaft ist. 1994 bekam Arafat während der Oslo-Jahre den Friedensnobelpreis. Was haben diese Oslo-Jahre eigentlich für Israel, für die palästinensischen Araber und für die Welt bedeutet?
Die Oslo-Jahre waren eine Phase großer Hoffnung und zugleich eine Phase großer Täuschung. Für Israel bedeutete Oslo zunächst die Vorstellung, dass ein politischer Durchbruch möglich sei, wenn man der PLO genug Verantwortung überträgt und genug Vertrauen entgegenbringt. Viele Israelis glaubten zum ersten Mal, dass sich echte Normalität entwickeln könnte, dass Gewalt abnimmt und dass ein pragmatischer Alltag entstehen würde. Für die palästinensischen Araber bedeuteten die Oslo-Jahre formal mehr Selbstverwaltung, neue Institutionen und internationale Anerkennung. In der Realität entstand jedoch eine Führung, die weder transparente Strukturen noch demokratische Prozesse aufbaute. Vieles drehte sich weiterhin um Macht, Geld und Kontrolle. Die Chance, eine echte politische Kultur zu entwickeln, wurde früh verspielt. Für die Welt waren die Oslo-Jahre die große Erzählung vom möglichen Frieden im Nahen Osten. Arafats Handschlag in Washington und der Nobelpreis wurden zu Symbolen, die mehr über westliche Wünsche aussagten als über die tatsächliche Situation vor Ort. Der Westen glaubte, er könne einen Partner schaffen, indem er ihn auszeichnet, und übersah, dass sich Arafats Ziele nie grundsätzlich verändert hatten. Kurz gesagt, Oslo brachte Hoffnung, Sichtbarkeit und internationale Euphorie. Aber es legte auch die Grundlage dafür, dass der Zusammenbruch dieser Hoffnung später so heftig wurde und die zweite Intifada das ganze Konstrukt erschütterte.
Was war die zweite Intifada? Warum brach sie aus? Und was hat sie mit dem Oslo-Prozess gemacht?
Die zweite Intifada war der Moment, in dem die Oslo-Illusion endgültig zerbrach. Sie begann im September 2000, offiziell ausgelöst durch Sharons Besuch auf dem Tempelberg, aber tatsächlich lange vorher vorbereitet. Die Gewalt war nicht spontan, sie war organisiert. Und sie richtete sich bewusst gegen israelische Zivilisten, Busse, Cafés, Einkaufszentren, Kinder, Pendler, Studenten. Für Israel war die zweite Intifada ein Schock, weil sie zeigte, dass selbst Jahre politischer Annäherung, Sicherheitskooperation, gemeinsamer Projekte und internationaler Investitionen nichts an der grundlegenden Strategie der palästinensischen Führung verändert hatten. Die PLO und später die Hamas nutzten die Oslo-Strukturen, um Terror besser zu koordinieren, nicht um eine stabile politische Ordnung zu schaffen. Und für viele Israelis war das der Moment, in dem etwas fundamental starb. Der Glaube, das Vertrauen allein Frieden schafft.
Und doch war es international nicht Arafat, der am Pranger stand. Es war Ariel Sharon. Sein Besuch auf dem Tempelberg wurde als Auslöser hingestellt. Fast so, als hätte er eine friedliche Situation mutwillig zerstört. Dass die zweite Intifada längst geplant war, dass sie organisiert und vorbereitet wurde, darüber sprachen die großen Medien damals kaum. Kannst du uns erklären, warum der Diskurs so einseitig war und warum Sharons Besuch als Provokation galt, während die langfristige Planung der Intifada kaum thematisiert wurde?
Ja, international wurde fast ausschließlich Sharon beschuldigt. Und das hatte einen einfachen Grund. Die Medien wollten eine Geschichte erzählen, die leicht zu verstehen ist. Eine Geschichte, die ohne Hintergrundwissen funktioniert. Und da passte Sharon perfekt ins Bild. Ein bekannter Politiker, rechts, militärisch geprägt, besucht einen sensiblen Ort und kurz danach bricht Gewalt aus. Für viele Journalisten war das ein sofortiges »Aha, das war der Auslöser«. Es war schlicht bequem. Die Wahrheit war komplizierter, aber auch klarer. Die zweite Intifada war nicht die Reaktion auf Sharons Besuch. Sie war längst geplant. Führende Vaterfunktionäre haben später offen zugegeben, dass die Gewalt Monate vorher vorbereitet wurde. Waffen wurden verteilt, Strukturen aufgebaut, Kommandos organisiert. Der Tempelberg war nur ein Vorwand, eine perfekte mediale Inszenierung. Aber genau das wollten viele Nachrichtenformate nicht hören. Warum? Weil die wahre Geschichte unangenehm gewesen wäre. Die palästinensische Führung wollte den Oslo-Prozess nicht fortsetzen. Sie wollte den Konflikt und sie wollte Gewalt als politisches Werkzeug. Wenn Medien das berichtet hätten, wären viele ihrer früheren Erzählungen zusammengebrochen. Also hielten sie sich an die einfache Version. Sharon hat provoziert. Das war sauber, moralisch bequem und leicht vermittelbar. So versteht es wirklich jeder. Es war nicht Sharons Besuch, der die Intifada ausgelöst hat. Es war der perfekte Vorwand für eine Gewaltwelle, die längst geplant war. Die Medien haben den Vorwand berichtet und den Plan verschwiegen.
Und trotzdem, und das ist das eigentlich Erschütternde, fiel die Welt immer wieder auf dieselben Muster zurück. 2007, als Israel sich aus Gaza zurückzog. 2014, als die nächste Eskalation kam. 2023, als der 7. Oktober alles zerstörte, was an Glauben an Koexistenz noch übrig war. Wenn man das nüchtern betrachtet, erkennt man ein Muster. Die Welt fällt immer wieder darauf rein. Und selbst viele Israelis, selbst viele Juden weltweit glauben immer wieder an die Idee palästinensischer Selbstbestimmung und werden immer wieder bitter enttäuscht. Kannst du uns Beispiele und Erklärungen geben, die dieses Muster bestätigen?
Dieses Muster zieht sich tatsächlich durch die gesamte jüngere Geschichte und jedes dieser Jahre zeigt eine Variante desselben Vorgangs. Israel macht einen Schritt auf politische Selbstbestimmung zu und die Entsprechung auf der anderen Seite ist keine Staatlichkeit, sondern Eskalation. 2007 ist das klarste Beispiel. Israel zog sich vollständig aus Gaza zurück. Keine Siedlungen mehr, keine jüdische Präsenz, keine israelische Verwaltung. Selbst der Abbau der israelischen Industriezonen wurde in Kauf genommen, obwohl sie palästinensische Arbeitsplätze sicherten. Was folgte, war nicht der Aufbau einer Zivilgesellschaft, nicht eine funktionierende Verwaltung, nicht ein Schritt Richtung Frieden. Was folgte, war ein interner Bürgerkrieg zwischen Fatah und Hamas, der mit der gewaltsamen Machtübernahme durch die Hamas endete. Gaza wurde nicht zu einer Keimzelle palästinensischer Staatlichkeit, sondern zu einer militärischen Festung. 2014 wiederholt dieses Muster in einer anderen Form. Während internationale Akteure versuchten, über Wiederaufbauprogramme eine zivile Infrastruktur zu fördern, kanalisierten Hamas und andere Gruppen einen erheblichen Teil dieser Mittel in Tunnelnetzwerke und Waffenbeschaffung. Israel wurde beschuldigt, zivile Strukturen zu zerstören, aber kaum jemand sprach darüber, dass diese Strukturen gezielt militarisiert wurden. Wieder war der Ausgangspunkt nicht der Aufbau, sondern der Missbrauch. Und 2023 schließlich ist der brutalste Beweis. Der 7. Oktober war nicht das Ergebnis von Frustration oder politischem Druck, wie manche es gern darstellen. Er war das Ergebnis jahrelanger strategischer Planung, in einer Zeit, in der Israel wirtschaftliche Erleichterungen gewährte, Arbeitsgenehmigungen ausstellte, den Gazastreifen trotz Sicherheitsrisiken mit Energie versorgte und sogar indirekt humanitäre Infrastruktur förderte. All das geschah in der Hoffnung, dass wirtschaftliche Stabilität Gewalt reduzieren würde. Die Antwort war ein Massaker, das jede Illusion zerstörte. Das wiederkehrende Muster ist eindeutig: Israel macht Schritte des Vertrauens. Die palästinensische Führung, ob PLO oder Hamas, nutzt diese Schritte nicht, um eine politische Ordnung zu schaffen, sondern um militärische oder politische Positionen zu stärken. Und die Welt reagiert immer wieder gleich. Sie interpretiert Hoffnung als Fortschritt und Ignoranz als Realismus. Und selbst viele Israelis tragen dieses Hoffen tief in sich, weil die Alternative, ewiger Konflikt, moralisch kaum auszuhalten ist. Aber die Realität holt sie immer wieder ein.
Das ist ein bitteres Bild, aber es ist ein ehrliches. Und genau deshalb müssen wir es aussprechen. Die Welt fällt immer wieder auf dieselben Narrative herein. Und Israel, so rational und sicherheitsbewusst es sein kann, fällt manchmal selbst darauf hinein. Aus Menschlichkeit, aus Hoffnung, aus dem Bedürfnis, dass sich dieser Konflikt doch irgendwann ändern möge. So, nun war die zweite Intifada ein Bruch, nicht nur politisch, sondern psychologisch. Wie hat diese Phase Israels Innenpolitik verändert? Was hat es mit der Gesellschaft gemacht, mit dem Vertrauen, mit der politischen Ausrichtung?
Die zweite Intifada hat Israels Innenpolitik in einem Ausmaß verändert, das man von außen oft unterschätzt. Bis zum Jahr 2000 gab es in Israel trotz aller Konflikte einen Grundgedanken. Wenn man nur genug verhandelt, genug Zugeständnisse macht und genug Vertrauen investiert, dann entsteht irgendwann Frieden. Oslo war zu großen Teilen genau diese Hoffnung in institutionalisierter Form. Die Jahre von 2000 bis 2005 haben diese Grundüberzeugung erschüttert. Nicht durch Theorie, sondern durch Erfahrung. Die Gewalt richtete sich gezielt gegen das alltägliche Leben. Buslinien, Pendlerwege, Restaurants, Märkte. Orte, an denen Menschen sich sicher fühlten. Diese systematische Verwundung der Zivilgesellschaft hat etwas ausgelöst, das tiefer ging als politische Meinungsverschiedenheiten. Den Realismus, dass gute Absichten nicht ausreichen, wenn die Gegenseite andere Ziele verfolgt. Innenpolitisch führte das zunächst zu einer Verschiebung in der öffentlichen Wahrnehmung. Die politische Linke, die jahrzehntelang getragen war von der Idee, dass Frieden vor allem eine Frage des guten Willens sei, verlor kontinuierlich an Rückhalt. Nicht weil sie links war, sondern weil viele Israelis das Gefühl hatten, dass ihre Grundannahmen nicht mehr zur Realität passten. Die politische Mitte wurde vorsichtiger, skeptischer, sicherheitsfokussierter. Und die politische Rechte gewann an Zustimmung, nicht aufgrund von Ideologie, sondern wegen des Eindrucks, sie habe die Risiken früher erkannt. Gleichzeitig entstanden neue sicherheitspolitische Doktrinen. Der Bau des Sicherheitszauns war eine direkte Folge der Intifada. Er war innenpolitisch umstritten, wurde aber zu einem Symbol dafür, dass Israel lernen musste, sich physisch und strukturell zu schützen, wenn politische Absprachen nicht eingehalten wurden. Die Armee entwickelte neue Konzepte der Terrorabwehr, der Geheimdiensteinsatz wurde intensiviert und die Politik lernte, Entscheidungen stärker aus sicherheitspolitischer Perspektive zu treffen. Aber der vielleicht tiefste Einschnitt war emotional. Die Intifada brachte vielen Israelis das Gefühl zurück, dass Frieden nicht etwas ist, das man herbeiwünscht oder herbeiverhandelt, sondern etwas, das nur zwischen zwei Seiten möglich ist, die wirklich Frieden wollen. Dieser Gedanke klingt banal, aber er prägte das Land nachhaltig. Die Illusion, dass Vertrauen schon Vertrauen erzeugt, wich der Erkenntnis, dass Vertrauen auch missbraucht werden kann. Kurz gesagt, die zweite Intifada führte nicht zu einer Radikalisierung Israels, wie es gerne dargestellt wird. Sie führte zu einer Ernüchterung. Die Menschen wählten nicht radikaler, sie wählten vorsichtiger. Sie hörten nicht auf, sich Frieden zu wünschen. Sie hörten nur auf, ihn mit Wunschdenken zu verwechseln.
Das verstehe ich. Ich wünsche mir Weltfrieden. Viele Menschen sagen das so, oft fast reflexartig, ohne zu begreifen, dass Frieden nicht einfach aus guten Absichten entsteht. Manchmal sind Verteidigungskriege ein notwendiges Übel, um das Richtige zu schützen und sich gegen das Böse zu behaupten. Wer das ignoriert, verkennt die Realität, in der Israel von Anfang an existieren musste. Wir haben heute einige schwer verdauliche Wahrheiten angesprochen und ich glaube, dabei lassen wir es für diese Folge. In der nächsten Episode schauen wir uns an, was seit 2005 passiert ist. Dem Moment, in dem die palästinensische Führung die Chance hatte, aus Gaza ein zweites Dubai zu machen. Eine Chance, die sie im großen Stil vertan hat. Bis in 2 Wochen und danke fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @jewisimportant. Bis zur nächsten Folge.